Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 25. Herzinfarkte, Fieberkrämpfe, Schlangenbisse. Ein ganz normaler Tag in der Notfallrettung am Flughafen München.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus der Reihe Lebensretter der Björn Steiger Stiftung. Ich freue mich heute ganz besonders, mit Dr. Matthias Skripczak zu sprechen. Er ist ganz vieles, vor allen Dingen ist er leitender Notarzt, er ist Geschäftsführer hier in der Klinik des Flughafens München. Ein ganz besonderer Flughafen, einer der 10 verkehrsreichsten in Europa mit, glaube ich, im letzten Jahr 37 Millionen Passagieren. Und die haben natürlich auch viele Dinge, die sie hier mitbringen oder manchmal einschleppen und manchmal auch versorgt werden müssen. Also ein ganz breites Potpourri. Ich freue mich sehr, mit Dr. Skripczak heute darüber zu reden, über seinen Arbeitsalltag, sofern man ihn so nennen kann, über das, was ihn hier bewegt, was seine Abteilung bewegt, was wir machen, mitten im Flughafen München. Hier sind wir. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
Vielleicht fangen wir direkt mit Ihnen an. Was machen Sie genau hier am Flughafen München, einem der größten Flughäfen Europas und einem Drehkreuz mit Frankfurt am Main, dem Drehkreuz in Deutschland und einem der großen Drehkreuze der Welt?
Ja, ich bin, wie Sie ja schon eingangs gesagt haben, als Arzt. Ich bin von der Fachbezeichnung her Anästhesist, also Narkosearzt. Auch in dieser Funktion zunächst an den Flughafen in die Klinik gekommen, habe hier als Anästhesist gearbeitet und kann vorweg schicken, dass mich das Flughafenvirus relativ schnell gepackt hat. Und ja, die Tätigkeit hat sich weiterentwickelt. Ich bin mittlerweile eben, wie Sie gesagt haben, Geschäftsführer hier der Airport-Klinik, was eine Menge Verantwortung natürlich, aber auch viele, viele interessante Tätigkeiten in Kontakt mit vielen interessanten Menschen und Patienten mit sich bringt. Und deswegen kann ich nur sagen, dass das ja der Traumjob oder der herausfordernde Job ist, so wie man sich das als Arzt auch wünschen kann, muss man sagen.
Die Airport-Klinik liegt ja mitten im Flughafenbereich, im Terminal One. Wenn man auf diesen langen Rolltreppen, für alle, die hier schon mal in München waren, entlang ja geht, gleitet, fährt, dann kommt man dran vorbei. Meistens so ist ein buntes Wandbild, Stehbild vor der Tür, was darauf hindeutet, dass hier eben die Airport-Klinik ist. Wer kommt hier hin? Wer kommt zu Ihnen?
Die Lage von unserer Klinik ist ja nicht nur mitten im Flughafen, wie Sie gesagt haben, sondern tatsächlich ganz, ganz besonders genau auf der Grenze zwischen dem Sicherheits- und dem Nichtsicherheitsbereich, also dem öffentlichen oder nicht öffentlichen Bereich. Und so setzen sich auch unsere Patientenströme ein bisschen zusammen. Wir versuchen oder möchten die gesamte Bandbreite letzten Endes des medizinischen Bedarfs hier abdecken. Das heißt, die ganz normalen Kranken, auch mit, sage ich mal, Bagatellerkrankungen, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, das können Fluggäste sein, das sind aber auch Mitarbeiter. Hier sind einige 10.000 Mitarbeiter am Flughafen und um den Flughafen tätig. Die kommen hier mit normalen Anliegen, ne, und suchen uns einfach als wie eine Arztpraxis oder Notfallpraxis auf. Und da versuchen wir gerne zu helfen, stellen aber auch die komplette notfallmedizinische Versorgung am Flughafen sicher mit mindestens einem Notarzt rund um die Uhr, in der Regel gerade zu verkehrsreicheren Zeiten auch 2, 3 oder mehr Notärzten parallel. Das heißt, alle akuten Unfälle und internistischen Notfälle, die am Flughafen passieren, kümmern wir uns um die erste medizinische Versorgung.
Wie stark sind Sie hier? Wie hoch ist die Personaldichte?
Wenn man jetzt rein auf den Bereich der Notfallambulanz, wir betreiben ja auch eine Klinik mit einem OP-Bereich, wo wir aber überwiegend elektive, also geplante Operationen durchführen. Aber rein für den Bereich der notfallmedizinischen Aspekte kann man etwa 50 bis 70 Mitarbeiter rechnen. Das sind nicht alles Vollzeitkräfte, aber in dieser Größenordnung.
Also Sie haben mir beschrieben, ich war gerade eben auch zufällig, weil ich erst den Eingang, den anderen Eingang nahm, nebenan. Da ist der Eingang für die Flughafenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier hinkommen, wenn sie irgendwas haben. Auch die betreuen Sie, haben Sie gesagt. Was sind so die häufigsten Dinge, weswegen Menschen zu Ihnen kommen?
Das unterscheidet sich natürlich auch, wenn man die Mitarbeiter natürlich anschaut. Ich meine, das sind viele Leute, die bei Wind und Wetter draußen tätig sind. Ja, jetzt haben wir gerade wirklich auch herausfordernde Wetterverhältnisse. Gerade heute schneit's und ist bitterkalt am Flughafen München. Das heißt, da kommen Leute mit Erkältungssymptomen, mit ähnlichen Geschichten, aber auch einfache Arbeitsunfälle, die Leute stürzen, die Leute hauen sich den Kopf an oder ähnliches. Also das kann man gar nicht so detailliert sagen, sondern es ist wirklich die gesamte Bandbreite, allein aufgrund der Anzahl, der schieren Anzahl an Mitarbeitern und Flugreisenden, die wir hier haben.
Es ist ja sehr spannend, auch für mich. Ich bin, ja, ich will nicht sagen häufig unterwegs, aber ich fliege schon mal öfters. Und für einen als Passagier läuft das ja alles immer so glatt. Also man setzt sich ins Flugzeug, vielleicht hat es mal ein bisschen Verspätung, meistens tatsächlich nicht, im Gegensatz zur Bahn, und dann geht's los. Aber man sieht natürlich nicht, natürlich sieht man mal Menschen auf dem Rollfeld und man denkt, oh, ist aber eine anstrengende Arbeit. Aber was Sie beschreiben, dass das natürlich auch die Menschen sich den Elementen aussetzen, dass sie dadurch natürlich auch hier und da mal Schnupfen bekommen, das merkt man natürlich nicht, wenn man es nicht einmal hier sieht, wo das einen ja auch durch Ihre Schilderung eben so anspricht. Wie ist denn überhaupt die medizinische Infrastruktur hier? Sie haben gesprochen über die Personalstärke, aber was halten Sie hier vor? Was gibt es und wie sind Sie aufgestellt?
Nur München hat auch in dieser Hinsicht eine gewisse Sonderfunktion. München ist ein Sanitätsflughafen, das heißt, wir haben den Auftrag letzten Endes einfach schon eine bestimmte Menge an Ressourcen vorzuhalten. Das heißt, auch das, was man ja vielleicht schon aus der eigenen Erfahrung kennt, dass mal ein Flugzeug, in dem man sitzt, aus irgendwelchen medizinischen Gründen heraus notlanden muss, weil es einem Passagier schlecht geht oder ähnliche Dinge. Auf diese Herausforderungen sind wir hier in München besonders eingestellt. Und zwar, obwohl ja ein Nachtflugverbot herrscht. Das heißt, geplanterweise starten und landen hier in der Nachtzeit keine Maschinen. Aber wir sind rund um die Uhr auch auf die Behandlung dieser Notfälle und die Erstversorgung solcher Patienten eingestellt, sowohl technisch, aber auch personell.
Also Sie haben ja auch einen OP-Saal, haben Sie gesagt, könnten also hier auch operieren auch mal. Meistens dann sind es, Gott sei Dank, muss man sagen, jetzt keine Akutoperationen, die Sie hier ereilen, aber wer kommt hier hin und lässt sich operieren und womit?
Der OP-Bereich, das muss man tatsächlich ein bisschen trennen. Es ist in der Regel nicht so, dass wir hier akute Notfälle vom Flughafen operieren. Die Notfallpatienten sind in der überwiegenden Zahl auch internistische Patienten. Und im OP-Bereich sind es in der Regel geplante Operationen. Schwerpunkt ist die Orthopädie, aber da die ganze Bandbreite von kleinen diagnostischen Eingriffen, aber auch der Ersatz großer Gelenke, Knieendoprothetik, wo wir eine durchaus gewisse Expertise uns in den letzten Jahren auch aufgebaut haben und sehr erfahrene Operateure gewinnen konnten, die das hier sehr erfolgreich im Sinne der Patienten durchführen.
Sind das dann alles Flughafenmitarbeiter, die sich hier operieren lassen, oder kann ich auch als quasi Mensch, der hier keine Bindung hat, zum Flughafen hinkommen und mich operieren lassen am Knie?
Patienten kommen natürlich rein örtlich gesehen aus dem Großraumflughafen oder dem Großraum München, aber das müssen keine Mitarbeiter oder zwingend Fluggäste sein, sondern das Angebot gilt für jeden Patienten im Grundsatz.
Welche medizinischen Notfälle treten denn am häufigsten am Flughafen auf?
Auch das unterscheidet sich natürlich wieder, ob wir von Passagieren oder Mitarbeitern reden. Bei den Passagieren ist es natürlich, sehen wir auch in den letzten Jahren insgesamt, die Leute, die fliegen, werden teilweise immer älter, werden auch immer kränker, die Flugstrecken werden teilweise länger. Dann sehen wir so Geschichten, dass einfach Leute vielleicht aus Flugangst oder auch aus anderen Dingen, die nehmen mal ein Medikament zur Beruhigung, die trinken vielleicht auch mal ein Glas Rotwein, trinken auf der anderen Seite viel zu wenig Flüssigkeit, vielleicht aus Angst im Flieger oder irgendwo in der Warteschlange dann auf Toilette zu müssen. Das sind so Kombinationen, wo man sagt, das ist insgesamt aus medizinischer Sicht nicht sehr sinnvoll. Und das heißt, so Geschichten wie Kreislaufstörungen aller Art, Flüssigkeitsmangel, Dehydratation, ist ein großer Beratungsgrund sozusagen, so nennen wir das. Trifft aber auch die Mitarbeiter. Jetzt haben wir ja gerade gesagt, im Moment ist es draußen kalt und schneit. Wenn aber im Sommer viele Stunden am Tag die Sonne auf schwarzen Asphalt scheint und jemand, der für das Verladen von Koffern in ein Flugzeug zuständig ist, der arbeitet bei sehr, sehr hohen Außentemperaturen und muss dementsprechend sehr, sehr viel trinken. Und auch da sehen wir natürlich Mitarbeiter, die da irgendwo gesundheitliche Probleme entwickeln.
Nun sind Sie Arzt, Sie sind auch geschäftlicher Leiter dieser Einheit hier. Da habe ich fast ein schlechtes Gewissen, Sie mit so profanen Dingen zu befassen. Aber dass Sie es gerade angesprochen haben, gehen wir mal zu so einer langen Flugreise. Was soll ich denn tun und was soll ich tun nicht lassen? Also ist das eine Glas Rotwein im Flieger dann schon zu viel, wenn man es ernst nimmt? Und soll ich wirklich diese 2 Liter oder wie viel es auch immer sind, 1,5 dann trinken auf einem Flug von hier in ein exotischeres oder weiter entfernteres Reiseziel?
Ich denke ja, dass diese Dinge grundsätzlich wie viele Sachen in der Medizin dem Patienten durchaus bewusst sind. Ich glaube, das hat sich rumgesprochen, dass man trinken sollte, dass man vielleicht mal aufstehen sollte. Da geht es um die Aktivierung der Muskelpumpe, dass einfach das Blut im Fluss bleibt, dass so Sachen wie Thrombosen möglichst nicht entstehen können. Das ist den Fluggästen einerseits bewusst und andererseits denken natürlich trotzdem alle, naja, wird schon schief gehen. Ne? Wir sehen es trotz aller Aufklärungsarbeit und trotz dem Bewusstsein des Patienten leider immer wieder. Aber es sind die Dinge, die kann man gar nicht oft genug betonen, insbesondere natürlich für Risikopatienten. Das ist so.
Und wie viel soll man trinken und soll man Alkohol wirklich vermeiden?
Ich glaube, auch hier muss man nicht unbedingt schwarz-weiß denken. Wenn es jemand ist, der auch sonst mal ein Gläschen Rotwein verträgt, dann gehe ich jetzt aus meiner persönlichen Meinung davon aus, dass es ihm im Flieger auch nicht zu gesundheitlichen Problemen führen wird. Was wir eher sehen, was Leute vielleicht unterschätzen oder wo möglicherweise ein bisschen das Bewusstsein fehlt, die Flugphysiologie oder einfach die Umgebung in einem Flugzeug ist doch eine andere wie am Boden. Man hat natürlich den gleichen Sauerstoffgehalt, jetzt rein von einem prozentualen Anteil, aber der sogenannte Sauerstoffpartialdruck, das ist das, was wir einfach in der Laiensprache sagen, die Luft wird dünn oder so in den Bergen, auf hohen Gipfeln, und auch das ist ein Thema im Flugzeug. Die Luft ist da einfach dünner, der Sauerstoffpartialdruck ist niedriger. Und das ist was jetzt gesunden Menschen wie Ihnen und mir, was man nicht mal merkt. Ja? Jemand, der aber vielleicht lungenkrank ist, der eine obstruktive Lungenerkrankung hat, Asthma hat oder eine Herzinsuffizienz in einem höheren Grad hat, mag sein, dass der eben auf Bodenniveau davon eigentlich nichts merkt. Und in dem Moment, wo eben die Luft ein bisschen dünner wird, doch Atembeschwerden oder Luftnot in einem gewissen Maß auftreten kann. Das ist was wir immer wieder sehen und wo es vielleicht bei bestimmten Patienten auch gar nicht unsinnvoll wäre, dass die vor längeren Reisen einfach nochmal einen entsprechend fachkundigen Arzt auch konsultieren und man einfach bespricht, ist so eine Flugreise für mich wirklich geeignet oder gibt es da irgendwie möglicherweise zu erwartende Probleme?
Gibt es eigentlich saisonale Unterschiede bei den Vorfällen, die Sie ereignen? Sie haben gesprochen über das, was hier bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschieht, Dehydration oder Erkältung, je nach Wetterlage. Aber gibt es bei Ihnen Unterschiede, beispielsweise während der Ferienzeiten, kommen da besonders häufig, wiederholt sich da irgendetwas, was mit dem Sie zu tun haben, und wenn ja, was?
Das ist definitiv so. Ich meine, im Grundsatz in einer normalen Arztpraxis ist irgendwie, ein Arzt rastert natürlich auch bei der Diagnosefindung ein bisschen, was ist jetzt wahrscheinlich, häufig ist es häufig, selten ist es selten. Und wenn im Winter jemand mit klassischen Erkältungssymptomen in eine Arztpraxis kommt, dann hat der Arzt eine Idee, was dem Patienten fehlt, und wird es dann mit ein bisschen Diagnostik untermauern. Das ist bei uns ein bisschen anders, weil ich möchte ein Beispiel geben. Wir haben jetzt Anfang Januar einen Patienten gehabt, der mit so einer Symptomtrias, also der hatte Kopfschmerzen, da hatte ein bisschen unklare, diffuse neurologische Symptome und er hatte Nackenschmerzen oder einen Meningismus letzten Endes, muss man sagen, ist der Fachbegriff dafür. Und da würde bei den meisten Ärzten irgendwo so ein bisschen ein paar Verdachtsdiagnosen von Schlaganfällen, Gehirnblutungen oder auch Infektionen, einer Meningitis beispielsweise, auftauchen. Der Patient in dem Fall hatte einen Sonnenstich. Da kommt man normalerweise an Heilig Drei König in München nicht darauf, das in die Differentialdiagnosen mit aufzunehmen. Da er aber eben direkt aus der Maschine von Dubai herkommend gelandet ist, sind das einfach Dinge, da muss man ein bisschen den Horizont oder die möglichen Differentialdiagnosen erweitern, um da auch drauf zu kommen. Und ähnlich ist es natürlich mit Infektionskrankheiten. Wir beobachten ja das Infektionsgeschehen eben nicht nur hier örtlich, sondern letzten Endes doch ein bisschen weltweit, dass wir einfach sehen, wenn eine Maschine von dort kommt und ein Patient mit bestimmten Symptomen auftaucht bei uns in der Klinik und sich vorstellt, was ist da wahrscheinlich, wo kommt der her, unter welchen Bedingungen ist der gereist. Das hat alles letzten Endes Einfluss auch auf die weitere Diagnostik und auf die Verdachtsdiagnose bei uns.
Können Sie uns einmal mitnehmen durch so einen Prozess? Jetzt zum Beispiel der Mann, die Frau, der Patient, die Patientin, die aus Dubai kam. Werden die dann hierhin geschickt? Findet er alleine den Weg? Ich sage jetzt mal der. Werden hier reingerollt? Ist es mal so? Und wie ist Ihre Anamnese jenseits der medizinischen Befragung? Fragen Sie ihn dann sofort selbst, wenn er reden kann, eben, wo kommen Sie her, wo fliegen Sie hin, sind das Erkenntnisse, die Ihnen schon zugetragen werden, bei allem Datenschutz, aber natürlich wichtig. Können Sie uns einmal durch so einen Prozess mitnehmen?
Nun, wo der Prozess letzten Endes beginnt, ist schon ganz unterschiedlich. Das kann mitten während dem Flug sein, dass wir über eine Airline oder über die Strukturen hier am Flughafen einfach mitgeteilt bekommen, um die und die Uhrzeit landet die und die Maschine und da befindet sich offenbar ein medizinischer Notfall an Bord.
Da kommt es dann zum Teil direkt quasi aus dem Cockpit an Sie?
Definitiv. Und dementsprechend sind auch oft die Informationen, die wir haben, spärlich. Natürlich ist theoretisch die Möglichkeit auch Kontakt via Satellitentelefon und so weiter. Dann hat man vielleicht ein paar Informationen mehr. Es kann aber auch sein, dass man außer einem Schlagwort, einer Alarmstufe letzten Endes medizinischer Notfall, ja oder nein, gar keine weiteren Informationen hat, bis man den Patienten tatsächlich sieht. Heißt in so einem Fall, wir fahren mit unseren Einsatzfahrzeugen direkt an das Flugzeug, betreten, sobald die Gangway angedockt ist, das Flugzeug, und müssen die ganze Ersteinschätzung und die Erstanamnese noch vor Ort im Flugzeug machen und dann eben entscheiden, wie geht's weiter. Nehmen wir den Patienten erstmal mit in die Klinik zu uns? Ist es nur ein kleines Problem, was wir vielleicht direkt und schnell im Flieger lösen können? Da ist tatsächlich viel Workflow in sehr kurzer Zeit, denn das ist natürlich immer ein Thema hier am Flughafen, dass man in kurzer Zeit trotzdem möglichst fundierte Entscheidungen treffen muss.
Wie vorbereitet sind Sie auf Notfälle, die man normalerweise nicht erwarten würde, die aber aufgrund des großen Einzugsgebiets, also Menschen kommen ja, München ist ein internationaler Flughafen, hat Ziele weltweit von Tokio bis nach, also Tokio, Singapur, Rio, Anchorage, sonst wohin, Afrika. Wie bereiten Sie sich vor auf dieses große Spektrum von möglichen Fällen, die Sie hier ereilen können?
Gerade in dieses große Spektrum, da muss man natürlich auch einfach erwähnen, dass wir hier am Flughafen eine Menge Partner haben, die wir auch alle brauchen oder die sich alle gegenseitig brauchen, um genau dieses Spektrum abzudecken. Also da ist einen großen Anteil sicher die Flughafenfeuerwehr hier, die auch Rettungswagen stellt, die viel an Logistik und personellen Möglichkeiten letzten Endes hat, mit denen wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Und das ist auch das, was hier unterm Strich die Arbeit am Patienten immer prägt, dass hier alles ineinander greift und alle zusammen helfen. Die Feuerwehr habe ich erwähnt, das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat hier eine eigene Dependance am Flughafen. Das heißt, gerade wenn es jetzt um Infektionsthemen geht, ein Flugzeug mit Patienten mit Durchfallerkrankungen oder anderen oder fieberhaften Erkrankungen oder Ausschlägen, all das sind Dinge, die immer wieder kommen oder zumindest erstmal als Meldebild auftauchen. Und dann muss man immer gemeinsam mit all diesen Kolleginnen und Kollegen einfach ein Vorgehen absprechen und entsprechend dann handeln.
Haben Sie das schon mal erlebt, ein Flugzeug voller Menschen mit Ausschlägen?
Nicht ein Flugzeug voller Menschen mit Ausschlägen, da reicht's aber letzten Endes, wenn ein Pilot eines Flugzeuges aus New York meldet, irgendwie er ist in New York mit 300 gesunden Patienten gestartet und einer hat jetzt auf einmal Fieber, Ausschlag und es geht ihm ganz schlecht. Auch dann ist natürlich irgendwo nötig, schon zu sprechen, sich entsprechend vorzubereiten und dann auch einfach zu überlegen, was macht man dann? Teilweise hat man da ein bisschen Vorlauf, ne, wenn er das rechtzeitig meldet. Aber trotzdem muss man dann überlegen, okay, in 2,5 Stunden landet diese Maschine, wie gehen wir dann vor und wie handeln wir mit allen Interessen, die man abwägen muss in so einer Situation.
Spannend. Ja, was machen Sie? Die einen kommen an, sind gerädert, genervt, wollen nach Hause, schnell raus aus dem Flieger. Jetzt sagen Sie, Moment mal, wir müssen uns erstmal mit der Lage vertraut machen oder was passiert dann?
So ist es, genau. Und das ist prägt unsere Arbeit hier letzten Endes immer, dass es einfach sehr, sehr viele verschiedene Interessen gibt. Ne? Du musst immer abwägen. Der Patient letzten Endes muss und ist auch bei uns nicht anders im Mittelpunkt stehen. Aber du hast viele andere Dinge daneben, die auch funktionieren müssen. Alle anderen Fluggäste, Sicherheitsaspekte, ne? Jemand, den wir aus der Maschine holen und in die Airport-Klinik bringen, der reist in diesem Moment in die Bundesrepublik Deutschland ein. Ja? Das heißt, auch der muss irgendwie, braucht Papiere, auch dessen Gepäck muss kontrolliert werden. Auch der darf kein Sicherheitsrisiko für alle anderen sein. Und das sind natürlich schon Themen. In der Regel ist es auch so, weil ich gerade die Interessenskonflikte angesprochen habe, die Patienten wollen in der Regel nicht in eine Klinik, ja, oder die wollen weiterreisen möglicherweise, die haben einen Anschlussflug, die haben ein großes Interesse daran, dass wir sie auch weiterfliegen lassen, weil es für sie negative Konsequenzen hat, wenn sie ihren Anschlussflug verpassen. Gleichzeitig möchte die Airline keinen Patienten mitnehmen oder Fluggast, von dem sie erwarten, dass sie vielleicht in ein paar Stunden dann irgendwo notlanden müssen, weil sich der Zustand weiter verschlechtert. Also all das sind die Dinge, wo ich gesagt habe, wir müssen in sehr kurzer Zeit eine fundierte Entscheidung treffen, möglicherweise auch eine unpopuläre Entscheidung oder eine Entscheidung, die den Patienten nicht zufriedenstellt.
Wie vermitteln Sie dann eine unpopuläre Entscheidung nach dem Motto, dir geht's vielleicht subjektiv gut, aber du siehst aus wie ein Streuselkuchen, außerdem darfst du hier nicht weiterfliegen?
Dass man einfach versucht, das Verständnis zu wecken, ne? Dass man sagt, schauen Sie, wo möchten Sie jetzt hin? Da fliegen Sie erstens über eine Menge Länder, in denen auch Sie jetzt nicht zwischenlanden möchten, wenn sich Ihr Zustand verschlechtert, wenn der Druck auf der Brust nochmal kommt oder so, dann möchten Sie vielleicht lieber nach Münchner Standards behandelt werden oder das sind die Dinge. Aber das klappt natürlich nicht in 100% der Fälle, dass wir da auf Verständnis seitens des Passagiers treffen.
Haben Sie dann manchmal auch die Möglichkeit, denjenigen hier zu behalten, also Zwang anzuwenden?
Das Anwenden von Zwang ist jetzt, sage ich mal, in der Regel nicht Aufgabe des Arztes, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Wir treffen eine medizinische Entscheidung, die müssen wir natürlich in dem Fall auch der Airline mitteilen und die Airline wird letzten Endes sagen, wenn wir bei diesem Fall bleiben, die nehmen wir jetzt leider einfach nicht mit. Ja. So schaut denn die Situation aus.
Was waren besonders exotische Fälle, die Sie mal erlebt haben hier?
Was mir spontan einfällt, ein Fall aus dem letzten Jahr, das ist möglicherweise wirklich ein Extremfall, aber genauso passiert, wie ich das sage. Das ist ein Urlauber, der in Mexiko Urlaub gemacht hat und die Maschine ist hier in München dann gelandet und wir kamen letzten Endes ins Spiel mit der Meldung, dass in einem Bus vom Flugzeug ins Terminal ein Patient oder ein Fluggast kollabiert ist. Das heißt, wir sind jetzt auch zunächst mal von einem internistischen Notfall ausgegangen, sind dorthin gefahren. Der Patient war auch deutlich eingetrübt, also nicht mehr richtig ansprechbar. Die Vitalparameter, Blutdruck und so weiter waren deutlich beeinträchtigt. Und irgendwie haben sich die Untersuchungsbefunde aber haben kein schlüssiges Bild gegeben. Der Patient hatte zum Beispiel einen sehr harten Bauch, was auf eine Blutung im Bauchraum hindeuten könnte. Hatte auch einen instabilen Brustkorb, also eine Rippenserienfraktur, eine eingeschränkte Atmung und so weiter, wo man gesagt hat, wie passt denn das jetzt zusammen hier, der Bus hatte keinen Unfall, der hatte auch keine Vollbremsung gemacht, wo man mal in einem Bus durcheinander purzeln kann. Es hat einfach vorne und hinten keinen Sinn gegeben. Und letzten Endes die Auflösung der Geschichte war, dass der in Mexiko einen Motorradunfall hatte. Allerdings aufgrund der Tatsache, dass er keine Auslandskrankenversicherung hatte, die einfach mit Biegen und Brechen diesen Menschen in das Flugzeug gesetzt haben, die Mitreisenden oder die Angehörigen, und der dann einfach hier in München auf dem Weg zum Terminal letzten Endes kollabiert ist. Das sind sicher Einzelfälle und besondere Fälle, wobei dieses Thema mit fehlender Auslandskrankenversicherung schon was ist. Viele Leute versuchen einfach noch wirklich auf den letzten Drücker dann doch noch wieder nach Hause zu kommen.
Ich kenne auch einen solchen Fall, den hat man dann aus dem Flugzeug geholt, beim Zwischenstopp. Und das war genau da ein solcher Fall, wie Sie ihn beschrieben haben. Da wollte man eigentlich nicht sein, um da behandelt zu werden. Es hat dann einige Schwierigkeiten gegeben und dann einige wirklich Anstrengungen gebraucht, um den nach Hause holen zu können. Aber das wäre mit einer entsprechenden Versicherung sicherlich leichter gewesen. Oder auch mit einem früheren Gang zum Arzt dort. Entsprechende Versicherung vorausgesetzt.
Ja.
Wahnsinn. Gibt es eigentlich spezielle Technologien oder Geräte, die Sie hier haben am Flughafen, die Ihnen hier die Arbeit erleichtern?
Wir haben ein paar Hilfsmittel technischer Art. Das fängt schon mal damit an, dass wir natürlich hier Deutsch, Englisch und in der Regel eine weitere Fremdsprache sprechen unsere Mitarbeiter hier schon. Aber auch damit kommt man hier nicht bei jedem Fluggast hin. Das heißt, wir haben technische Unterstützung, was jetzt Übersetzungen und so weiter, auch speziell medizinische Übersetzungsprogramme. Solche kleinen technischen Helfer haben wir sicher. Ansonsten unterscheidet sich die Ausstattung oder das Ganze eigentlich nicht groß von dem, was man auch sonst von einem Notarzteinsatzfahrzeug beispielsweise kennt. Da haben wir uns komplett mit all den Dingen angepasst letzten Endes.
Gibt es eigentlich besondere kulturelle Unterschiede bei der Versorgung von Patienten? Also nehmen Sie, wenn Sie wissen, der Flieger kommt da und daher oder dort und dort. Saudi-Arabien ist jetzt was anderes als Kolumbien. Und es gibt dann Vorfälle aus diesen Fliegern, vielleicht mit Menschen aus den Kulturkreisen. Gibt es da spezielle Herangehensweisen Ihrerseits? Oder ist für Sie jeder Patient gleich? Nehmen Sie einfach, ich setze das mal voraus, aufgeschlossen gegenübertreten und dann eben über fachliche Expertise versuchen nahezukommen.
Genauso wie Sie sagen, ist es. Ja, natürlich, das sehe ich aber als Aufgabe von jedem Arzt und auch nichtärztlichem medizinischen Personal, dass sie sich möglichst auf den Kulturkreis des Gegenüber einstellen, so gut es geht. Wir sind natürlich oft damit konfrontiert, aber diese Herausforderung hat natürlich jeder Notarzt oder jeder Arzt, aber auch jeder Notfallsanitäter oder anderes Personal, dass durch die Internationalisierung da die Herausforderungen nicht kleiner werden.
Erzählen Sie vielleicht noch ein bisschen von sich, weil es ist ja spannend, Sie sind auch Notarzt, Sie sind leitender Notarzt. Es hören uns viele Notärzte oder viele Menschen aus der Notfallmedizin zu, Sanitäterinnen, Sanitäter, Ersthelferinnen, Ersthelfer. Also es ist natürlich eine große Herausforderung, für viele auch eine echte Lebensaufgabe, eine Art Berufung, diese Profession auszuüben. Auch mit einer gewissen Faszination, weil sie immer schnelle Reaktion, Aktion auch beinhaltet und ein schnelles Entscheiden und weil es ja wirklich um viel, viel, ja, um Leben geht. Und gleichzeitig ist es natürlich eine sehr unterstützende, sehr helfende Funktion, die eine hohe Expertise braucht. Wie sind Sie hierhin gekommen? Wie sind Sie Arzt geworden?
Na, der Berufswunsch des Arztes, der hat sich bei mir tatsächlich schon sehr, sehr früh manifestiert. Ich habe schon als Jugendlicher ehrenamtlich für das Rote Kreuz und andere Organisationen gearbeitet. Also das war im Prinzip schon mir lange klar, dass ich in diese Richtung gehe.
Aber wo kam das her? War das jetzt, weil Sie sind im dörflichen Umfeld groß geworden, wo das gang und gäbe war? Haben Sie irgendwann mal gedacht, Mensch, ich will helfen? Was war der gab es so einen Moment?
Einen konkreten Moment kann ich mich nicht erinnern. Wie gesagt, aufgewachsen oder groß geworden bin ich beim Roten Kreuz und das hat sich Stück für Stück entwickelt. Ich komme jetzt nicht aus einer Arztfamilie, ganz im Gegenteil. Also von der Seite gibt es da keine Prägung, aber das Ehrenamtliche und dieses, ich will das gar nicht unbedingt sagen, ja, mein Wunsch zu helfen. Ich glaube ehrlich gesagt, den Wunsch oder diese Einstellung sollte jeder auf der Welt haben. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Arzt zu tun. In vielen anderen Berufen kann man auch helfen und irgendwie immer, wenn man seinen Beruf gut tut, tut man auch Gutes, würde ich mal so sehen. Ja. Also das will ich gar nicht überhöhen. Mich hat das interessiert, einfach auch die Mischung aus, klar, dem Akuten. Deswegen war ich auch immer der Notfallmedizin verschrien. Das Naturwissenschaftliche, das ist eine Herausforderung, man ist gefordert. Der Kontakt zu Menschen, auch das hat man aber natürlich in vielen anderen Berufen, aber die Kombination hat mich immer gereizt und das Ziel habe ich immer verfolgt. Also der Berufswunsch, der hat nie gewackelt sozusagen bei mir. Dass es dann am Ende jetzt hier in der Airport-Klinik endet, das war natürlich so nicht vorauszusehen, aber auch das ist ja mit den meisten Entscheidungen im Leben so, dass die wirklich großen Entscheidungen nicht geplant sind, sondern da kommen dann Zufälle zueinander. Ich habe schon immer geschaut, mich beruflich weiterzuentwickeln. Klar, ich habe neben der Medizin dann auch Gesundheitsmanagement studiert, was sicher für das eine oder andere ein nützlicher Skill ist. Das ist auch was ich sicher vielen anderen Ärzten auch empfehlen kann, weil dieses Wissen, das schadet natürlich auch einem niedergelassenen Allgemeinmediziner nicht, dass er sich auch mal mit logistischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Aspekten mit auseinandersetzt, weil wir das eh müssen, weil wir das leisten müssen. Und als Freiberufler gehört das irgendwo neben der Medizin einfach zur Tätigkeit mit dazu. Aber das hat mich gereizt, darum habe ich das gemacht. Und vieles von dem hat sich jetzt aber schlicht und einfach auch ergeben und war nicht von langer Hand so geplant.
Und der Notarzt?
Genau, der Notarzt hat auch da eine lange Vorgeschichte. Ich habe sehr spät einen Studienplatz bekommen. Mein Abitur war nicht glorreich, möchte ich mal sagen, was auch damit zu tun hat, dass ich schon während dem Abi eigentlich lieber nachts Rettungswagen gefahren bin, als zu schlafen oder für die Schule zu lernen.
Der Klassiker. Deswegen
habe ich, richtig, ist ein Klassiker. Ja. Lange warten müssen. Ja. Und habe viele Jahre den Fahrer des Notarztes gemacht, saß also quasi oft neben den Notärzten, habe auch viel lernen dürfen. Zwei der Kollegen, die ich noch als junger Neffahrer kenne, sind immer noch hier jetzt Dienstärzte bei mir in der Klinik. Das ist auch spannend quasi. Mit denen habe ich schon vor 25 Jahren in anderer Rolle zusammengearbeitet. Aber nichtsdestotrotz tun wir das auch heute noch sehr vertrauensvoll. Und so hat sich das Stück für Stück entwickelt.
Also Sie hatten sofort natürlich von vornherein dann den Bezug über die Jobs, sage ich mal so, als unterstützender Fahrer, haben sehr viel mitbekommen. Und dann kam der Wunsch daraus, auch mal auch Notarzt zu sein, als Notarzt zu wirken.
Genau so ist es, ja.
Gibt es hier auch eigentlich bei Ihnen am Flughafen München telemedizinische Lösungen, die Sie anwenden, um Passagiere oder das Personal schnell zu versorgen?
Wir selber machen das nicht. Wir arbeiten zwar sehr gut, auch mit dem medizinischen Dienst der Lufthansa beispielsweise zusammen. Die großen Airlines haben da aber eigentlich Partner, die genau das machen, dass sie eben telemedizinische Verbindung in die Flugzeuge und so weiter halten. Damit haben wir unmittelbar nichts zu tun, tauschen uns aber mit den Kollegen natürlich aus oder kriegen eben auch, wenn irgendwie möglich, im Vorfeld von denen schon mal Informationen über einen Patienten, der unterwegs nach München ist.
Sehen Sie Trends in der medizinischen Versorgung von Menschen an Flughäfen? Flughäfen, die ja weltweit immer größer werden. Ich war jetzt gerade in Istanbul auf dem neuen Flughafen da. Das ist ja Gigantomani plus 3, nicht? Das ist ja noch größer, vielleicht 2-mal München, 3-mal München. Auch wenn es jetzt nicht passt, aber ich hatte einen spannenden Podcast mit den Leitern der Eicher Ambulanz, die das Oktoberfest medizinisch betreuen. Und die sagten mir, Sie müssen sich das vorstellen, hier geht jeden Tag eine mittelgroße deutsche Stadt durch. Und natürlich gibt es da auch mal den einen oder anderen Herzinfarkt, den Kreislaufzusammenbruch, wie es ihn in einer großen Stadt gibt, jenseits der besonderen Spezifika dieses Festes. Und bei Ihnen ist ja auch, wir haben über die Personalstärke von Ihnen, aber auch über die Masse von Menschen, die hier reinkommen, 37 Millionen, glaube ich, im letzten gezählten Jahr pro Jahr hier reinkommen. Hier wird es ja auch sein. Also gibt es Trends, die Sie hieraus sehen, die Sie vielleicht auch anwenden, was die Zukunft angeht?
Das kann man vielleicht so sagen. Ich meine, der Flughafen ist sicher ein Sinnbild für Professionalität und logistische Prozesse, die ineinandergreifen, hohe Standards und so weiter. Und da versuchen wir natürlich, uns als medizinischer Dienstleister hier irgendwo daran auch zu orientieren und da einfach Prozesse voranzutreiben. Wenn Sie jetzt die Eicher Ambulanz und das Oktoberfest ansprechen, die haben ja vor einigen Jahren begonnen, aus gegebenem Anlass, sage ich mal, Computertomographie am Oktoberfest durchzuführen, um zum Beispiel jemanden, der einen Maskrug auf den Kopf bekommen hat, schnell zu unterscheiden, muss der in ein entsprechendes Klinikum oder hat er vielleicht einfach nur, sind das, was ich sehe, nur die Wirkungen des Biers und ich kann den hier ausschlafen lassen. Und ähnliche Gedanken haben wir hier auch. Also wir machen natürlich auch einerseits durch technische Erweiterungen, Labordiagnostik und so weiter. Wir versuchen immer mehr Entscheidungen hier vor Ort zu treffen und letzten Endes Diagnosen zu erzwingen, um hier zu entscheiden, was geht, was geht nicht, was können wir mit dem Patienten weitermachen, was kann er weitermachen, kann er fliegen und so weiter, dass man das einfach, die Erfahrung des Arztes kannst du aus dieser Gleichung nicht rausnehmen, die wirst du immer brauchen, aber du musst es haftungstechnisch, aber auch, um dem medizinischen Fortschritt gerecht zu werden, auf solidere Füße stellen, sodass wir uns in diesem Bereich in den letzten Monaten schon, aber ganz sicher auch werden wir das im laufenden Jahr machen, technisch weiterentwickeln werden, um hier bessere Entscheidungen auch treffen zu können.
Wie bilden Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus für dieses doch sehr spezifische zusätzliche Komponente, die Sie hier noch betreuen?
Das Thema der Ausbildung oder auch der Einarbeitung letzten Endes neuer Mitarbeiter ist eine große Herausforderung hier für uns. Viele kommen als fertige Notfallsanitäter, das heißt, denen muss ich medizinisch nichts beibringen. Das haben die alles gelernt, das können die auch. Und trotzdem ist natürlich hier beispielsweise die Ortskunde, das klingt so banal, aber haben hier keine Straßen mit Hausnummern, sondern wir haben Einsatzorte, die vielleicht durch mehrere Türen mit verschiedenen Schlüsseln, Aufzügen, Rolltreppen und so weiter voneinander getrennt sind oder vom medizinischen Team getrennt sind. Das heißt, das ist immer eine Herausforderung, erstmal wirklich abzufragen, wo genau ist dieser Notfallort und dann auch zu gucken, wie komme ich genau an diesen Notfallort hin? Tangiere ich da Sicherheitsbereichen, nicht öffentliche Bereiche? Wie muss ich mich bewegen, um zu diesem Einsatzort zu kommen? Da ist eine Menge Schulung dabei. Und andererseits gibt's einfach das Feld auch der Flugunfälle. Das ist was, da hat keiner von uns eine Riesenerfahrung drin, weil Gott sei Dank nicht jede Woche ein Flugzeug hier bei uns abstürzt. Andererseits erwartet man aber natürlich von uns als der hier zwei Notarztfahrzeuge betreibt, dass wir für den Fall der Fälle hochprofessionell agieren. Heißt dann immer, wenn du was hast, was selten in der Praxis vorkommt, aber trotzdem komplex ist, dann musst du sehr, sehr viel trainieren und musst sehr, sehr viel schulen. Das heißt, bis ein Mitarbeiter bei uns eigenständig ausrücken und arbeiten kann, muss der eine Menge an Fortbildungen, wie lösche ich ein abgestürztes Kleinflugzeug, wo sind Notausgänge, wie funktionieren die und die Rettungseinrichtungen am Flugzeug und so weiter, haben wir einen hohen Schulungs- und Ausbildungsaufwand. Was den Leuten einerseits auch Spaß macht, ne, oder auch einen gewissen Reiz ausübt für neues Personal, dass sie sagen, Mensch, da lerne ich was, da werde ich auch auf Kurse geschickt, da kann ich meinen Horizont einfach nochmal deutlich erweitern. Das ist auch ein positiver Aspekt jetzt, wenn ich jetzt mal von Arbeitgeberseite spreche, wo ich sage, das reizt natürlich schon auch und das ist irgendwo auch was es mir manchmal ein bisschen leichter macht, neues Personal zu finden.
Ja, es klingt irgendwie wie eine große Abwechslung, wie eine Möglichkeit, immer wieder Neues zu erleben, neue Menschen auch zu sehen, zu treffen aus ganz unterschiedlichen, nicht nur Kulturkreisen, aus Kreisen überhaupt. Also insofern sehr, sehr spannend. Wo üben Sie das? Wenn Sie sowas üben.
Da sind wir dankenswerterweise, also gerade wenn man jetzt bei diesen Größendingen bleibt, ist die Feuerwehr hier einfach unser professioneller Partner, was alles das angeht. Die haben entsprechende Möglichkeiten, auch ein brennendes Flugzeug zu simulieren und dann wieder zu löschen. An diesen Möglichkeiten hapert es hier Gott sei Dank nicht. Darüber hinaus haben wir aber auch jetzt Stück für Stück umgesetzt, Bereich von Virtual Reality, dass man einfach gewisse Szenarien, die sehr aufwendig wären in der Realität oder mit Mimen und Dummies nachzustellen, eben einfach dann in einer virtuellen Umgebung zu üben und zu trainieren.
Ich wollte gerade fragen, binden Sie solche Dinge an, aber das tun Sie offenbar. Das ist in Zusammenarbeit mit welchen Anbietern machen Sie das?
Ein System für diese, also VR-Brillen haben wir selbst angeschafft, einfach um da nicht mehr abhängig zu sein von Anbietern und auch einfach, das Problem ist, wir tun uns natürlich schwer, wir können Einsatzgeschehen schlecht antizipieren. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, morgen machen wir mal nachmittags für alle Mitarbeiter eine Fortbildung zu dem und dem Thema, weil ich nicht weiß, was morgen Nachmittag los ist. Deswegen war uns da wichtig, dass wir ein bisschen unabhängig sind und dieses VR-System hier bei uns haben. Und wenn mal gerade wenig los ist, dann holen wir das raus und werden einfach in diese Richtung trainieren. Wir haben sehr kompetente, auch in der Ausbildung erfahrene Ärzte, die das auch mit Passion machen, dass sie Kollegen und nicht ärztliche Kollegen da aus- und weiterbilden.
Wenn ich mir jetzt die Frage stelle, fange ich an irgendwo in der Stadt oder bei Ihnen? Warum sollte ich zu Ihnen kommen?
Meine Antwort ist klar. Ich will aber natürlich nicht den Leuten in der Stadt in die Suppe spucken. Die machen einen genauso wichtigen Job wie wir. Ja. Aber im Prinzip haben wir es schon ein bisschen umrissen. Ich glaube, man kann es auch so ein bisschen platt sagen, dass hier ist schon auch ein großer Männerspielplatz. Ne? Also die Leute haben neben dem, was medizinisch...
Frauen auch mitmachen?
Die dürfen. Ein guter Männerspielplatz profitiert davon, dass alle Geschlechter mitmachen dürfen. Neben den medizinischen Herausforderungen, die uns irgendwo alle vereinen, wo wir ein paar Besonderheiten hier haben, aber die im Rettungsdienst und im Notarztdienst überall doch die gleichen oder ähnliche sind, haben wir einfach viele Möglichkeiten, sich hier weiterzuentwickeln mit Fortbildungen und einfach viele Dinge zu sehen, die man sonst nicht unbedingt zu Gesicht bekommt.
Jetzt sind Sie ja nicht hier irgendwo in einer Praxis, nicht in der Stadt, nicht auf dem Land, nicht in einem Krankenhaus, sondern Sie haben ganz besondere Herausforderungen auch äußere Herausforderungen, mit denen Sie arbeiten müssen. Eins davon sind Witterungsbedingungen. Wie gehen Sie damit um?
Das notfallmedizinische oder das normale internistische Arbeitsaufkommen ist ja bis auf gewisse Schwankungen, die immer vorherrschen, irgendwo kalkulierbar. Und so ist natürlich auch unser Personalansatz kalkuliert. Es gibt aber immer auch Extremsituationen. Wenn Sie von Extremwetterlagen hören, wo eben so und so viele Flüge ausfallen oder gelandete Flugzeuge dann nicht mehr starten können und so weiter, führt es natürlich unweigerlich dazu, dass eine Menge an Leuten auch am Flughafen in Anführungsstrichen stranden. Die aus München kommen, die fahren einfach wieder nach Hause. Das ist jetzt für uns nicht das, für die ein Ärgernis, aber für uns kein großes Thema. Aber Leute, die tatsächlich hier umsteigen wollen, weiterfliegen wollen und die dann ungeplant am Flughafen sind, da ergeben sich natürlich eine Menge andere Themen. Das sind vielleicht Patienten, die Medikamente nehmen, die aber die Medikamente im Gepäck haben, an das Gepäck nicht mehr rankommen. Da ist der Diabetiker, der irgendwie kalkuliert hat, dass er in so und so vielen Stunden da und da gelandet ist und wieder an sein Gepäck rankommt. Das ist jetzt nicht der Fall. Das heißt, da kann es dann auch mal sein, dass du eine fünfstellige Anzahl an Patienten hast, von denen dann einfach rein statistisch so und so vielen heute Abend ihr Blutdruckmedikament oder ihr Blutverdünner oder ihr Diabetesmedikament ausgeht. Das sind natürlich besondere Herausforderungen, wo wir auch schnell dann Personal aufstocken müssen, wo wir einfach auch eine Basisversorgung mit Medikamenten in Zusammenarbeit mit der Apotheke und ähnlichen Dingen sicherstellen müssen oder auch in einer gewissen Form einfach eine Betreuung von Leuten, die jetzt ungeplant auf einer Bank im Wartebereich übernachten müssen. Das sind sicher besondere Dinge, die aber nicht seltener werden in der aktuellen Zeit und die uns auch für besondere Herausforderungen stellen, die wir in der Vergangenheit, denke ich, aber immer ganz gut lösen konnten.
Haben Sie dann so viel medizinisches Material vorrätig oder haben Sie einen besonderen Zugriff dann auf Ressourcen, die Sie dann schnell abrufen können? Wie geht das?
Beides. Natürlich haben wir bei Dingen, die wir auch in der Klinik grundsätzlich brauchen können, eine relativ große Vorratshaltung, auch um in einer gewissen Form unabhängig zu sein von Lieferketten oder anderen Themen, um handlungsfähig zu bleiben in herausfordernden Zeiten.
Konkret, was andere nicht so viele haben?
Da geht es um Infusionen, um alles auch aus dem notfallmedizinischen Spektrum. Das ist das, was wir sicher selber auch in einem großen Maße bevorraten. Jetzt aber für jeden Patienten seine spezielle Blutdrucktablette, das haben wir nicht auf Lager. Da müssen wir dann tatsächlich mit Apotheken hier kooperieren. Aber das ist natürlich ein logistischer Aufwand, weil dann auch da am Wochenende oder in der Nacht zu sagen, liebe Kollegen, wir brauchen jetzt eine Lösung.
Aber da haben Sie eingespielte Mechanismen, die Sie dann auch immer wieder aktivieren können, wenn es denn soweit ist.
Insbesondere auch in Zusammenarbeit mit dem Krisenstab des Flughafens, der dann natürlich nach Kräften unterstützt und das Ganze koordiniert, haben wir da mittlerweile Gott sei Dank bewährte Wege aufbauen können, ja.
Flughafen München, sowas wie eine große Familie?
Das kann man genau so sagen und so fühlt sich das auch an.
Herr Dr. Skripczak, wie ist es? Sie haben ja hier eine Sonderstellung. Sie müssen manchmal tätig werden, um Patienten zu helfen, die beispielsweise im Flugzeug kollabiert sind oder die besondere Symptome haben. Dadurch ergibt sich ja manchmal auch eine Verspätung. Und wie geht der Flughafen mit dieser Sonderrolle um? Wie geht der Flughafen mit Ihnen um? Denn am Ende geht es ja auch darum, vor allen Dingen, dass die Flugzeuge pünktlich hier abfliegen und ja, dann weiter auch Geld verdienen können.
Das war für mich, als ich hier angefangen habe, tatsächlich einer der größten Überraschungen für mich. Natürlich muss der Patient bei jedem medizinischen Notfall irgendwo im Mittelpunkt stehen. Und das tut er auch, das tut er bei uns. Und ich hatte eigentlich erwartet, dass ich letzten Endes in ein Spannungsfeld komme aus, ich muss mich um den Patienten kümmern und von außen wirkt Druck auf mich ein. Das muss schneller gehen, der Flieger muss wieder raus und so weiter. Wir haben Verspätungen, jede Minute, die das Flugzeug am Boden steht, kostet Geld und so weiter. Das ist auch natürlich alles so. Aber dieser Druck wird nicht aufgebaut. Das finde ich das ganz Besondere hier am Flughafen, dass alle die vielen, vielen Beteiligten, wenn wir einen medizinischen Notfall im Flugzeug behandeln, dann sind so viele Behörden, aber auch vom Flughafen München, von der FMG, so viele Abteilungen und so viele Bereiche tangiert. Und letzten Endes, solange der Patient versorgt wird, wirken alle mit, dass der Patient optimal versorgt wird. Da helfen alle Leute mit, da werden die entsprechenden Ressourcen aktiviert. Und dann wird hinterher zusammengeholfen, dass der Flieger idealerweise ein bisschen seiner Verspätung vielleicht wieder reinholt. Aber man hat einfach nicht nur das Gefühl, sondern das habe ich wirklich so wahrgenommen, dass der Patient hier im Mittelpunkt steht. Und da kommt so dieser, sage ich mal, Familiengedanke am Flughafen München irgendwo auch wirklich zur Geltung. Und das macht das Arbeiten hier sehr angenehm.
Also, wenn ich krank werde im Flugzeug, wir hoffen, dass alle gesund bleiben, aber dann hoffentlich auf den Flug nach München.
Ich bin mir ganz sicher, dass alle anderen Flughäfen sich auch da nach Kräften bemühen. Ich kann nur sagen, in München sind sie da ganz sicher gut aufgehoben.
Dr. Matthias Skripczak, vielen herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch.
Sehr gern, vielen Dank für den Besuch.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.